Text von heute. Man kann ihn als Herausforderung sehen, man kann ihn aber auch als Ermutigung sehen. Und ich möchte gern, dass wir ihn als Ermutigung sehen. Als Blick darauf hin, was uns mit Gottes Hilfe möglich ist. Was er uns schenken kann und will, wenn wir uns danach ausstrecken. Und ich bete, Herr, dass du wirklich, ich danke dir, Herr, für das, was du uns in der Bibel sagst. Ich danke dir, Herr, dass das lebendige Worte sind, dass, wie du in dieser Stelle da selber schreibst, dass du, Jesus, in diesen Worten gegenwärtig bist. Und ich bete, Herr, dass deine Worte uns wirklich berühren und verändern. Herr, wir brauchen diese Veränderung. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen, dass mehr von dir in uns sichtbar wird. Und ich bete, dass du uns hilfst dabei. Und dass du uns heute wieder dorthin einen Schritt näher bringst. Amen. Ihr habt den Bibeltext schon an der Leinwand. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichen Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorwirft, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt einander und ermutigt euch gegenseitig. Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Der erste Satz hat es wirklich in sich. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Gott hat uns erwählt, das heißt, jeder Mensch gehört, sobald er oder sich entschieden hat, sein bisheriges Leben aufzugeben und Jesus nachzufolgen, zu den Erwählten Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Turnstunden, wenn die Mannschaften gewählt werden, ja? Wenn man gewählt ist, dann gehört man nicht mehr zu den anderen dazu. Anderes Beispiel, ich habe mir die Margit als meine Frau erwählt, sie mich als ihren Ehemann. Das heißt, wir gehören einander und niemanden sonst. Erwählt sein heißt, ich bin herausgeholt. Ich gehöre nicht mehr zu den anderen dazu. Ja. Und dieses Erwähltsein drückt sich in diesem Ausdruck, ihr seid die Heiligen, noch einmal verstärkt. Heilig heißt abgesondert. So wie die Priester besonders rein waren im Alten Bund und ganz besonders strenge Reinheitsregeln an sie gelegt wurden, um eben zu verdeutlichen ihren besonderen Status, dass sie nicht zum gewöhnlichen Volk dazugehören, so sind auch wir als seine Heiligen auserwählt und völlig anders auf gewisse Weise. Wir gehören nicht zu dieser Welt dazu. Am Anfang des dritten Kapitels, Verse 1 bis 4, wenn ihr euch erinnert, sagt Paulus das sehr klar. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir leben da. Ja, und das ist schon gut. Das sollen wir auch. Ja, aber wir gehören nicht dazu. Wir sind nicht Teil des Systems, wie es manche so nennen. Ja, wir sind auf gewisse Weise in eine neue Wirklichkeit übergetreten, die in völligem Gegensatz zu unserer Zeit und unserer Gesellschaft steht. Wir sind nicht mehr Herr unseres Lebens, wir haben die Herrschaft uns für unser Leben an Jesus abgegeben. Und wir müssen nicht mehr den Rucksack aus Schuld und Verfehlungen mit uns herumschleppen, weil uns Jesus den abgenommen hat. Wir müssen uns nichts mehr selber beweisen, wir müssen nichts mehr sein und darstellen, wenn wir in Jesus schon alles haben, was wir brauchen. Jesus hat uns von dem ganzen Ballast befreit und wir haben in ihm alles, was die Welt niemals geben kann. Tiefsten inneren Frieden, Freude, Dankbarkeit. Freude, weil Gott uns freigesprochen hat von unserer Schuld. Dankbarkeit, weil wir wissen, wie unendlich wertvoll wir sind für Gott. Und dass niemand uns unsere Würde rauben kann, weil Gott sie uns zugesprochen hat. Ja. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Und worin zeigt sich das? Die zeigt sich zuallererst darin, was er schon längst für uns gemacht hat. Ja. Er hat uns von unserer Schuld befreit. Er hat uns frei gemacht von allem, was uns belastet, quält, verletzt und so weiter und so fort. Ja, wo wir einfach keine Orientierung haben, wo wir ängstlich sind, unsicher, was auch immer. Ja, das ist uns genommen. Wir müssen nur Ja dazu sagen. Die einzige Bedingung ist, dass wir Ja dazu sagen. Dass ich sage, ja, ich will. Wie beim Heiraten. Ne? Und die Parallele ist kein Zufall. Ja, dass man sagt, ja, ich will das haben. Ich will dieses Geschenk von dir haben, Jesus. Ich nehme das gerne. Das ist seine Liebe, die nicht nur schöne Worte, sondern so die ganz real erlebbar ist. Ja. Und weil wir seine Liebe geschenkt bekommen haben, deswegen können wir dieses neue Gewand anziehen. Da. Ups, das ist aber einmal zu weit. Eins zurück. Genau. Sind fest, die zwei. Für einen feierlichen Anlass. Und das ist ein Bild mit diesem neuen Gewand, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Ja. Für mich ist das schönste Beispiel für dieses neue Gewand diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Da gibt es einen, muss ein ziemlich reicher Gutsherr gewesen sein, der hat zwei Söhne und der Jüngere sagt, lieber Vater, zahl mir mein Erbe aus, ich will in die große weite Welt hinausziehen. Was jetzt nicht unbedingt die feine Art ist gegenüber dem eigenen Vater, aber der Vater macht's nicht und der Sohn verprasst alles und landet im Elend, Hungersnot, er hat nichts mehr zum Essen und irgendwann dämmert's ihm, okay, ich bin da irgendwo im Ausland als Fremder, nicht einmal das Schweinefutter kriege ich zum Essen. Ich habe nichts zum Essen, mir geht's richtig elend. Okay, ich kann wenigstens zu meinem Vater zurückgehen und wenigstens ihn bitten, dass ich wenigstens als Tagelöhner wieder für ihn arbeiten kann. Weil, dass ich meinen Status verspielt habe, das ist mir klar. Ich habe nichts mehr, ich habe es vergeigt, ich habe alles verloren. Und meine einzige Chance, die ich habe, ist noch, dass ich halt für ihn als Tagelöhner arbeiten kann, weil dann muss ich wenigstens nicht verhungern. Und was passiert? Der Vater zieht dem Sohn, lässt ihn ein neues Gewand bringen, eine neue Kleidung bringen. Und für die, die es genau meinen, genau nehmen, ich nehme da jetzt den Ring und die Schuhe, die zähle ich da mit zum Gewand. Und dieses Gewand, der Ring, die Schuhe, die versetzen ihn in seine alte Position zurück. Die sind das sichtbare Zeichen dafür, dass er in seine alte Position zurückversetzt wurde. Er ist nimmer mehr der verdreckte, zerlumpte, undankbare Sohn. Er ist wieder Teil, er hat wieder seinen Status als Sohn des Hausherrn, Sohn des Gutherrn, dem alles untersteht, was da passiert, nach seinem Vater und seinem älteren Bruder. Ja. Und so können wir dieses Bild verstehen. Ja. Dieses Gewand drückt sich darin aus, dass wir durch Jesus fähig wären, ein völlig anderes Leben zu führen. Ja. Weil ich begriffen habe, wie groß die Liebe ist, die er mir geschenkt hat. Und dann kann ich ein Leben führen, das nicht mehr geprägt ist von Streit, Schuld, Enttäuschung, Bitterkeit, Verletzung, Frust und so weiter und so fort. Ja. Wie es halt so ist in der Welt. Wir sind dieses neue Gewand befähigt, uns ein Leben zu führen, das geprägt ist von herzlichen Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Und das alles eingehüllt in eine selbstlose Liebe, wie Jesus sie uns vorgelebt hat. So, jetzt wissen wir, wo der Sollzustand ist und jetzt schauen wir uns einmal an. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. Hoppsa. Geht immer ein bisschen schnell, gell? Da unten ist Jesus. Das ist unser Vorbild, das ist unser Rollenmodell. Da sollen wir hin. Ja. Und da oben, da sind wir, das Ich. Und da gibt es ein ziemliches Defizit. Immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das sehr gut. Weil man denkt, puh, Jesusmäßig gedacht, empfunden, gesagt, getan wurde es jetzt nicht wirklich. Ja. Da haben sich andere Dinge reingemischt, die eigentlich mit Jesus nichts zu tun haben. Und ihr erinnert euch vielleicht, die Nina Krämer hat das schon vor 3 Jahren einmal gebracht. Hat schon einmal über dieses Defizit gesprochen, von der habe ich die Grafik stibitzt. Mit dem müssen wir irgendwas tun. Was machen wir damit? Ja? Weil das ist da, das sehen wir, das erleben wir ja. Ich meine, so ehrlich sollte man uns gegenüber sein, dass wir sagen, es ist halt so, auch wenn es uns nicht gefällt und wenn wir es gerne anders hätten. Aber was machen wir jetzt? Ich meine, es ist da so, dass ich habe da so ein paar Bilder, ihr kennt die schon, aber ich mag das, diese Dinge zu wiederholen. Mir tut das selber gut, wenn ich mir Sachen immer wieder kommen und dann sehen wir da so den Sollzustand. Das nächste bitte. Das Problem ist, wir müssen das Programm noch dazu bringen, dass es mit der Fernbedienung spricht. Deswegen brauche ich jetzt, hat da jemand hinterm Rechner. Genau, das ist der Sollzustand. Das beschreibt das, was das beschreibt der Paulus in diesem Text, ja. Und der Ist-Zustand fühlt sich dann für uns einmal gerne mal so an. Nächstes. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist nicht immer so krass, aber ich glaube, ihr könnt es mir folgen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Und wir haben dieses Versprechen, nächstes Folie bitte, dass unser Leben so ausschaut. Und da, na? So nicht? Die vorige. Genau. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme frischen Quellwassers heraussprudeln. Das ist möglich, ja, wenn wir aus Gottes Kraft heraus leben, ja. Aber aus eigener Kraft schaut es dann ein bisschen so, wie wir es auf den anderen Bildern gesehen haben. Das nächste. Schaut es dann so aus und fühlt sich so an. Und dann haben wir so diese Diskrepanz. Wir bemühen uns zwar, nächstes Bild bitte, ja. Und das fühlt sich dann ungefähr so an, aber was wir uns wünschen, ist eigentlich das, was am nächsten Bild ist. Dass das aus uns einfach so herauskommt, ja. Dass ich gar nicht anders kann. Und eben, es ist diese Frage, wie können wir, nächstes bitte, dorthin kommen. Da ist noch immer ein Defizit. Ah ja, ich meine, wir dürfen uns keine falschen Vorstellungen machen. Dieses Defizit wird erst verschwinden, wenn wir bei Jesus sind, ja. Aber da, vorhin waren wir bei 18%, jetzt sind wir über 50%. Das ist ein großer Sprung nach vorne, ja. Und da gibt's 2 Wege. Und über die habe ich auch schon gesprochen. Weil, niemand von uns ist der geistliche Superheld, ja. Da sind wir alle miteinander nicht. Wir sind alle ganz normale Menschen. Mit ganz normalen Ängsten, Sorgen, Nöten, Freuden. Und es muss doch einen Weg geben, wie das für ganz normale Menschen möglich ist. Ja. Und das nächste Bild zeigt, wie es nicht möglich ist. So geht's nicht. Da sind wir im Kohlebergwerk. Ich bemühe mich, barmherzig zu sein, gütig, geduldig, freundlich und so weiter und so fort. Ich bemühe mich. Ist anstrengend, oder? Schaut nach außen hin tiptop aus. Das erinnert mich so, wenn es bei uns im 10. Bezirk, da gibt es diese alten, ziemlich heruntergekommenen Häuser. Und das Problem ist, da ist wenig Geld da, weil da kommt nicht viel Miete rein. Und wenn sie dann die Fassaden sanieren, dann haben sie kein Geld, dass sie es gescheit machen. Dann wird ein Gerüst aufgezogen, die Löcher im Verputz zugeklatscht, Farbe drüber, fertig. Schaut super aus, bis nach dem nächsten Winter. Und dann fängt es an zum Runterblättern. Weil sie den falschen Verputz genommen haben und so weiter und so fort. Der Bruno kennt sich da aus mit Bauchemie. der weiß das besser als ich, ja. Und aber es war im Endeffekt ist er rausgeschmissen ins Geld, ja. Weil nach ein paar Jahren ist es wieder genauso schier wie vorher, nicht? Und es ist nichts repariert in Wirklichkeit. Aber es gibt einen anderen Weg auch. Wir müssen es nicht so machen. Das nächste. Und da sind wir bei den geistlichen Übungen. Und ich bin nicht weit weg vom Bibeltext, auch wenn es euch jetzt vielleicht so vorkommt. Ich bin mittendrin. Ihr werdet es schon noch sehen, ja. Erinnert euch an das Versprechen von Paulus im Galaterbrief. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 8, aber wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Und mit diesen Dingen sehe ich auf den Boden des Geistes. Wenn ich in der Bibel lese, steht im Text Silber drinnen, in der Bibel, in diesen Worten ist Jesus gegenwärtig. Und ich werde nie vergessen, ich bin durch meine geistlichen Wüstenzeiten durchgegangen, wo es man Gefühl hat, wenn man betet, redet man gegen die Wand. Kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch, ja. Und dann habe ich halt die Jahresbibel gelesen jeden Tag. Und das Schräge war, ich habe vordergründig einfach nur gelesen. Gelesen, 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 ja, schön, aha, ja, okay. Und trotzdem hat das was gemacht mit mir. Das war das Interessante, ja. Ich war innerlich irgendwie weit weg, zumindest habe ich mich so gefühlt, und trotzdem hat das was in mir gemacht. Da ist eine Kraft dahinter, das sind keine Menschenworte, die da drinnen stehen, das ist nichts. Sie sind von Menschen niedergeschrieben worden, ja, aber da ist die Kraft Gottes dahinter, hinter dem, was da niedergeschrieben ist, ja. Mit Gott reden im Gebet. Ich finde mit Gott reden ein viel schöneres Wort als beten. Weil darum geht's im Endeffekt. Zeit in der Anbetung verbringen ist uns in der Vineyard sehr wichtig. Musik ist ein Geschenk Gottes, die Gott geschaffen hat, weil es ganz tief drinnen in uns was berührt. So ist das mit Musik. Wurscht, ob es zum Guten oder zum Schlechten ist. Musik ist so gebaut, dass sie ganz, ganz tief drinnen in uns was macht. Ja, und Gott möchte das verwenden zum Guten für uns. Ja. Dienen, Fasten, Großzügigkeit, das sind so Dinge, die helfen mir, von mir selber wegzuschauen. Habe ich schon erzählt, vielleicht von der Hausarbeit. Seit ich Hausarbeit nicht mehr als nervig empfinde, sondern als Dienst an meiner Frau, hat sie eine neue Qualität bekommen für mich. Ja, ist wirklich so. Also das sage ich euch jetzt nicht als Kichterl oder was. Es ist wirklich so. Das hat meine Einstellung dazu verändert, weil man weiß, okay, ich mache es für sie. Ich mache es, damit sie sich wohler fühlt in der Wohnung und so, ja. Und dann ist es eine coole geistliche Übung und nicht mehr nur, weil es halt sein muss, ja. Genau. Das Problem ist, wenn wir uns bemühen, ja, da brauchen wir jetzt das nächste Bild, dann fühlen wir uns so. Und mir zerreißt jedes Mal das Herz, wenn ich das Bild sehe. Aber es trifft so gut. Es trifft so gut. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir es aus eigener Kraft bemühen und weg sind von Gott, dann fühlt sich unser Herz und unsere Seele genau so. Und wir können das super maskieren, uns beschäftigen mit allen möglichen, uns mit sehr guten Dingen und wertvollen Dingen beschäftigen. Ja, und wir können trotzdem weit weg sein von Gott. Die andere Seite, wir können dann in unsere Süchte hineinkippen, wie auch immer die ausschauen. Arbeit, Kinder, das sind die Frauen so anfällig, die verlieren sich völlig in ihre Kinder hinein, ja, und verlieren sich selber darüber, ja. Es ist ja gut, wenn man sich in die Kinder investiert, aber es ist nicht gut, wenn man sich selber darüber verliert. Sexualität, wurscht in welcher Form, ja. Alkohol und so weiter und so fort. Das kann ja alles einkaufen, kann ein Suchtverhalten werden, ja. So geht's uns. Und jetzt ist die Frage, nächste Folie bitte. Geht das? Kann ich in dem Zustand, wenn es meiner Seele so geht, wie dem Baby da auf dem Bild vorher, kann ich in diesem Zustand barmherzig, gütig, geduldig sein? Die Frage ist, wie soll das gehen? Es kann nicht funktionieren, das ist unmöglich. Wenn unsere Seele so beieinander ist, wie auf das Baby, auf dem vorherigen Bild, ja. Und das ist sie ohne Gott auf gewisse Weise, ja. Oder wenn wir mit Jesus gehen, aber die Beziehung nicht pflegen und irgendwo unterwegs sind und nicht regelmäßig die Zeit mit ihm verbringen und so weiter. Aus welchen Gründen auch immer, es ist egal. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, das ist halt so im Leben, ja. Aber dann können wir nicht erwarten, dass wir das bringen. Das geht nicht. Wenn ich Gott nah bin, nächstes Bild bitte. Da will Gott uns haben. Das ist sein Angebot an uns. Das ist sein Geschenk an uns. Und das ist wirklich so gemeint, wie es auf diesem Bild ist, ja. Dieses Bild ist jetzt nicht nur ein schöner, weiß ich nicht was. Das ist die Wirklichkeit, ja. Das ist wirklich so. So können wir mit Gott leben. So satt, zufrieden, still, ruhig kann unsere Seele sein, wenn sie bei unserem himmlischen Vater andocken kann. Wenn sie es schafft, zu ihm zu kommen. Wenn wir dieses Ja zu ihm sagen. Wenn wir dieses Ja zu Jesus sagen, dann können wir das haben. Das ist Gottes Angebot an uns. Und wenn es mir so geht, wenn es meiner Seele da innen drinnen so geht, wenn sie so zur Ruhe gekommen ist und in Frieden gefunden hat, dann kann, und jetzt brauchen wir das nächste bitte, dann kann der Friede, den Christus uns schenkt, unsere Herzen lenken. Dann können wir die Berufung leben, als Teile vom Körper von Jesus. Und dann können wir dankbar sein dafür, weil wir wissen, wie unglaublich reich wir beschenkt sind. Ja, das ist das, was möglich ist bei Gott. Und die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Die ist jetzt aber noch immer nicht beantwortet, gell? Aber ich komme schon. Ja. Ich komme noch einmal zurück aufs Training, nächstes Bild, ja. Da sind jetzt Soldatinnen, das ist ein militärisches Training. Und Soldatin oder Soldatin werde ich ganz sicher nicht, wenn ich, so wie ich jetzt da stehe, Moment, jetzt muss ich rechnen, 52 und 20 Kilo zu viel, mich in die nächstbeste Kaserne begebe, mir eine Uniform und ein Sturmgeschwür und einen Helm schnappe und mich aufmache ins nächste Krisengebiet, am besten dorthin, wo ich damit rechnen muss, dass tatsächlich auf mich geschossen wird. Das wird eher nicht funktionieren. Für mich zumindest, für die anderen schon, für mich eher nicht, ja. Um Soldatin oder Soldat zu werden, muss man hartes Training durchlaufen. Und das, was für uns so einen scheußlichen, da gibt es das Wort Drill, ja, im Militär. Und dieser Drill, das klingt für uns furchtbar, oder? Aber dieser Drill ist die Lebensversicherung des Soldaten. Dieser Drill hat den Sinn und Zweck, dieses immer, immer wieder üben bis zum Umfallen, hat den Zweck, wenn der Soldat im Gefecht steht und die Granaten fliegen um die Ohren und die Gewehrkugeln fliegen um die Ohren, dann hat der Soldat keine Zeit nachzudenken. Aber durch diesen Drill, durch dieses immer, 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 immer wiederkehrende Wiederholen macht er, auch dann, wenn es Chaos herrscht, wenn es furchtbar ist und so weiter und so fort, wird er automatisch das Richtige machen und wird sich automatisch richtig verhalten. Ja, nur die Sache ist, das geht nicht von heute auf morgen. Auch wir können diese Art Drill durchlaufen, ja, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, in welcher Form auch immer. Ja, das macht was mit uns, das verändert uns und das kann uns dorthin bringen, dass auch wir dann als Nachfolger von Jesus in schwierigen Situationen automatisch das Richtige machen und eben nicht in unsere alten Muster zurückfallen. Und ich sage euch ein Beispiel. Ich meine, wenn euch das jetzt ein bisschen abstoßt, diese militärischen Bilder und Kampf und Tod und Granaten und so weiter und so fort. Ich meine, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Das ist halt leider so, ja. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, wo wir es mit einem erbitterten Widersacher zu tun haben, der uns permanent das Hackel ins Kreuz hauen will. Das ist so, ja. Durch Lügen, in Gedanken, durch andere Menschen und so weiter und so fort, ja. Die Sache ist, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wenn wir gegen Menschen anfangen zu kämpfen, dann haben wir uns vom Feind für seine Sache einspannen lassen. Und dann kämpfen wir nicht mehr auf der Seite von Jesus, sondern auf der Seite vom Satan, wenn wir gegen Menschen kämpfen. Nicht gut, keine gute Idee. Auch wenn man es in bester Absicht macht. Ja, weil die sind ja so böse. Oh. Das sind ihr Lehrer. Wurscht, ich will jetzt da nicht endlos Beispiele bringen, ja. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte, gegen geistliche Wesen, Mächte, Kräfte, bösartige. Und der Clou ist, wir tun das nicht, indem wir Böses mit Bösen vergelten, sondern Böses mit Guten. Es war für mich sehr, sehr lehrreich, wie ich gelernt habe, ein bisschen tiefer reingegangen bin in den geistlichen Kampf und wo ich dann gelernt habe, ja, es gibt noch einen viel effektiveren Weg, als Mächte zu binden, indem ich nämlich Menschen segne zum Beispiel, ja. Indem ich Menschen segne, damit frei zu werden von ihrer Bindung ans Böse, indem ich Menschen segne. Gibt es Geschichten? Ja, nein, dauert, führt jetzt zu weit. Aber wenn ich Böses mit Guten vergelte, so wie Jesus das sagt, dann laufen die Waffen, diese ganzen Bösartigkeiten laufen dann ins Leere. Die funktionieren dann einfach nicht mehr. Ja? Und mir ist eine Geschichte eingefallen, stellt euch vor, Wien, ja. Wien ist ein super Beispiel dafür, ja. Stellt euch vor, es ist 7:30 in der Früh, steht's in der bummvollen U-Bahn, es ist ein rechter Gedränge, ihr steht's da, alle sind, schauen rein, wie man in Wien nochmal 7:30 in der Früh so reinschaut, ja. Und auf einmal, ihr steht's da, denkt euch nicht böse, auf einmal kommt einer so vorbei, so, du, aber da musst du einen Weg stehen, spinnst du? Und ich meine, ja. Und dann wird's spannend. Ich tue nichts Böses, ich stehe nur da, der schirbt mich auf Zeiten und feuert mich an, auf gut wienerisch gesagt. Ja. Was mache ich jetzt? Schimpfe ich zurück? Schiebe ihm selber von hinten noch so ein bisschen an, so spinnst du, Alter. Und wenn mich meine gute Erziehung, meine Angst, meine Unsicherheit oder was auch immer daran hindert, das in echt zu machen, ja, dann fragt euch einmal sowas, wie sowas in eurem Kopfkino da so abgeht in der Situation, ja. Weil wir sind gut erzogen, wir haben Gott sei Dank Hemmungen und das ist gut so. Aber da oben, na bumm. Ja. Und dann stellt euch einmal vor, stellt euch einmal vor, ihr macht das, ihr schiebt ihm so an und sagt, euer, spinnst du oder was? Nein? Und gebt es nur von hinten so, usch, nur ein Stesser, ja. Was macht das mit mir? Macht das was Gutes mit mir oder nicht? Und was macht das mit dem Typen, der mich angerempelt hat? Und was macht das mit den Menschen, die zuschauen, ja? Das macht nichts Gutes, ja. Und jetzt stellt euch einmal vor, selbe Situation, ich stehe da, U-Bahn fährt, auf einmal kommt er so, jetzt teuer, steh mal in den Weg! Und ich sage, entschuldige, hey, sorry, wollte er nicht im Weg stehen, alles gut. Ja, aber stellt euch das einmal vor, ihr macht's das. Was macht das mit mir? Was macht das mit dem Typen, der mich angerempelt hat und was macht das mit den Menschen um mich herum? Und ich kann von mir sagen, mir fällt es im Moment extrem schwer. Ja. Mein Kopfkino in solchen Situationen geht in Richtung Strafrecht. Ja, das ist lustig. Ich finde es nicht lustig. Ja. Ich finde es nicht schön. Ähm, will das nicht. Aber ich weiß auch, dass das bei mir, ich weiß, Gott sei Dank hat mir Gott halt zeigt, wo das herkommt. Das kommt her von sehr, sehr tiefen, sehr alten inneren Verletzungen, ja, die man halt so einkassiert im Leben. Und die der eine oder andere von euch vielleicht auch kennt, ja. Und die Sache ist die, wir sind dem nicht ausgeliefert, wir können uns Hilfe holen, ja. Und wir müssen uns da nicht selber abfretten und durchwurschteln. Und ich wäre halt jetzt wieder, haben wir wieder Seelsorgetermine gebucht, weil ich mir denke, nein, ich will das nicht. Und selber schaffe ich es nicht. Und ich weiß, das sind Dinge, die so tief gehen, dass ich das gern in die Hände von Profis legen möchte, ja. Und das ist keine Schande, liebe Leute. Das gehört zum Leben dazu. Wenn ich mein Auto habe, ja, wenn ich ein Auto habe, muss ich das auch von Zeit zu Zeit zum Service bringen und dann ist irgendwann einmal halt die Kupplung zu machen oder die Einspritzpumpen oder was auch immer. Gibt's halt auch einmal größere Reparaturen. Und mit uns, unserer Seele, ist das nicht anders. Wir kriegen halt auch unsere Schläge, unsere Watschen, unsere Verletzungen ab im Leben. Und dann holen wir uns doch bitte Hilfe. Und fretten uns nicht selber durch und wurschteln uns doch bitte nicht selber durch. Ja. Und das bringt mich zum zweiten wichtigen Punkt. Ich habe jetzt viel über den Kampf gesprochen, aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt. Seid barmherzig mit euch selber, wenn ihr es noch nicht schafft. Seid barmherzig mit euch selber, wenn ihr es noch nicht schafft. Wenn ihr dann in Selbstanklagen, Selbstverurteilung, Selbstverhass hineinkippt, mit wem macht es, auf welchen Seite stellt ihr euch dann? Stellt sich auf die Seite von Jesus oder auf die Seite vom Satan, vom Feind? Jesus ist es nicht. Jesus klagt uns nicht an. Jesus verurteilt uns nicht. Jesus hat die Strafe schon längst auf sich genommen. Er hat alles bezahlt. Vor ihm sind wir reingewaschen. Ja. Es ist der Feind, der uns ständig anklagt, der uns einredet, was wir nicht für schlechte Menschen, schlechte Christen, schlechte Ehemänner, Ehefrauen, Mitarbeiter, Chefs, was auch immer sind. Ja, sucht es euch aus. Das ist nicht die Stimme von Jesus. Seid barmherzig mit euch selber. Dinge brauchen Zeit. Und ich aus meiner Lebensgeschichte, ich habe wilde Lebensgeschichte, die äußerlich nicht sehr spektakulär war, aber innerlich ganz, ganz furchtbare Dinge passiert sind, ja. Und ich habe Wunder erlebt und für mich sind Wunder Teil, die gehören für mich dazu, ja. Wunder gehören dazu. Das ist so, wenn man mit Gott geht, wir haben einen allmächtigen Gott und der wirkt Wunder, Punkt, ja. Aber nicht immer. Ich habe Wunder erlebt, weil ich die gebraucht habe, damit ich die Jahre, die dann nachher gekommen sind, überstehe. Ja, sonst hätte ich das nicht geschafft, was dann gekommen ist, wenn ich dieses Wunder nicht erlebt habe. Ja, und es gibt jetzt andere Dinge, so wie zum Beispiel der Umgang mit meiner Zeit. Da bin ich in einem Prozess drinnen. Und in diesem Prozess können wir so viel erleben. Wenn wir erleben, wie Gott uns begleitet in diesem Prozess, wenn wir erleben, wie er uns Schritt für Schritt führt, wiederherstellt und so weiter, das ist so wertvoll, das sind solche Schätze an Erfahrungen, die wir da sammeln können. Mich hat das so viel barmherziger gemacht, diese Prozesse, durch die ich durchgegangen bin, ja. Und es gibt diesen Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und jetzt kann man sagen, das ist ja voller blöder, oberflächlicher, platter, banaler Spruch, ja, so klassischer Kalenderspruch oder klatscht man sie aufs T-Shirt raus, so hahaha. Ist es aber nicht. Da steckt eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter, ja. Weil diese Krone haben wir uns nicht selber aufgesetzt, die hat uns Jesus aufgesetzt. Diesen Status hat uns Jesus gegeben. Und wenn wir stolpern und hinfallen, dann können wir aufstehen mit seiner Hilfe. Oder er hilft uns aus, er wascht uns wieder sauber, wenn wir in den Dreck gefallen sind. Und dann können wir die Krone richten und an seiner Hand weitergehen, bis eben diese Diskrepanz kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner wird. Und Jesus immer mehr durch uns durchleuchten und durchscheinen kann. Ich komme noch einmal zum Training zurück, ja. Nächste Folie. Paulus beantwortet die Frage auch. Und ihr seht, das ist im Prinzip dasselbe, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Die Bibel ist wirklich ein Schatz. Das ist so ein Schatz. Es ist so wichtig, dass wir da wirklich reinschauen, dass wir dieses Buch lesen. Selbst wenn, und das ist ja das, selbst wenn wir das Gefühl haben, es sagt mir überhaupt nichts, es macht trotzdem was mit mir. Also ist meine Erfahrung. Ja. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, das ist auch wichtig. Was ich mir wirklich, wirklich wünsche, ist, dass wir eine gesunde Fehlerkultur haben bei uns in der Vineyard. Dass wir Fehler nicht ansprechen und dem anderen zu sagen, was er nicht für ein Trottel ist. Ne? So, haha, Sündenbock, jetzt haben wir den, Schuldiger und baff. Ja? Sondern dass wenn wir, das ist die gute österreichische Art und Weise. Ne? So, wenn wir einen Fehler machen, suchen wir einen Sündenbock und der wird dann gekreuzigt. So macht man das in Österreich. Und das wollen wir nicht machen. Wir wollen das Gegenteil leben. Wir wollen leben, dass wenn mich jemand auf einen Fehler anspricht oder wenn wir uns gegenseitig auf Fehler aufmerksam machen, dass das ein Akt der Liebe und der Wertschätzung ist. Weil wir brauchen das. Ich sehe es nicht immer selber. Ich kann Dinge nicht selber sehen, wo ich komisch tue. Mir kommt das ja normal vor. Die anderen denken sich, was ist mit dem Helmut los, wieso tut denn der so? Ja? Ich denke mir, was haben die? Ich tue doch ganz normal. Ja? Und da brauchen wir einander. Da brauchen wir die Gemeinschaft. Deswegen funktioniert auch das Solo-Christentum einfach nicht, ja, weil wir brauchen einander. Ich brauche sie auch, dass man andere mir Mut zu sprechen und mir sagen, hey, das war super, das hast du gut gemacht. Das brauchen wir ja genauso. Es geht ja nicht immer nur, dass wir uns gegenseitig kritisieren oder so, ja. Aber ich wünsche mir, dass wir da wirklich reinwachsen in diese Fehlerkultur, wo wir lernen, auf eine gute Weise damit das anzusprechen, dass wenn mich wer verletzt hat oder wenn mich was ärgert, dass ich das ansprechen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass der jetzt hurra ist und dass ich das auch auf eine Art und Weise ansprechen kann, die mein Gegenüber nehmen kann. Da gehören zwei dazu, ja. Tut das in aller Weisheit, ja. Singt aus Gott aus vollen Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, das ist ein echter Schatz, den wir bei uns haben, für den ich so dankbar bin, diese Anbetungsmusik, die uns so wichtig ist. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Denn er hat euch Gnade geschenkt und das ist ja wirklich das Herz und Kern von allen. Gott hat uns Gnade geschenkt. Er hat uns vergeben, er hat uns alles wiederhergestellt, was wir kaputt gemacht haben. Und dann wird, nächste bitte, alles, was sie sagen, tun, im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und im Namen des Herrn Jesus geschehen heißt, ich handle so, dass Jesus durch mich sichtbar wird. Dass durch mein Leben das, was ich bin, was ich ausstrahle, was ich sage und was ich tue, und das fängt in meinem Denken an, ja, dass der Jesus dadurch sichtbar wird. Und das ist wieder so ein Spannungsfeld. Ja, Gott sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Wir müssen dazu nicht perfekt sein. Das ist nicht notwendig. Jesus ist größer. Jesus steht da drüber. Jesus steht über meiner Unvollkommenheit. Und ich habe es immer wieder schon erlebt, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich es voll verkackt, voll vergeigt. Ja. Und es kommt aber was Gutes raus. Obwohl ich glaube, ja, weil Gott über meiner Unvollkommenheit steht. Er ist nicht angewiesen darauf, dass ich perfekt bin. Er kann durch mich durchwirken in meiner ganzen Schwäche und Unvollkommenheit. Ja. Und wenn ich in diesem Jesus-mäßigen Leben angekommen bin, dass ich einfach meine Berufung darin gefunden habe, Jesus zu sein, das klingt jetzt so blöd, ja, das klingt jetzt so nach Psychose und Schizophrenie, ich bin Jesus, ne? Aber es ist ja auf gewisse Weise, ja, ich bin halt der Helmutartige Jesus, ja. ich bin, stell Jesus auf die Art und Weise dar, wie er Jesus mich gemacht hat, ja? So mit allen drum und dran. Ja, und wenn ich darin angekommen bin, und das finde ich auch so faszinierend, wenn ich darin angekommen bin, dann bin ich, sind auch die Umstände nicht mehr so wichtig. Dann ist es nicht mehr wichtig, ob ich die richtige Arbeit habe. Dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich eine schöne Wohnung habe. Ob ich eine Ehefrau oder einen Ehemann oder den richtigen Mann und die richtige Frau habe. Ja. Das ist dann alles nicht mehr so wichtig. Wir sollen uns an den schönen Dingen des Lebens freuen. Das will Gott. Dafür schenkt er sie uns, ja. Aber meine Berufung tritt nicht dann ein, wenn ich endlich den richtigen Job habe, endlich die richtige Frau, den richtigen Mann, keine Ahnung, das richtige Auto, die richtige Wohnung, den richtigen Fernseher. In meinem Fall das richtige Rennrad. Sondern, wenn ich Jesus nah bin und ihn ausstrahle. Ja. Und im Endeffekt ist das, was ich im Namen, auf diese Art und Weise im Namen Jesus tue, und das ist das Versprechen von Gott, das, was ich auf diese Art und Weise im Namen von Jesus tue, das ist das, was in Ewigkeit Bestand haben wird. Ja. Das bleibt für immer und ewig. Ohne Übertreibung. Ja. Das ist wirklich so. Das bleibt für immer und ewig. Und noch einmal, ich habe null schlechtes Gewissen, wenn ich das angenehme Leben in unserer westlichen Konsumgesellschaft genieße, ja, die schönen Seiten des Lebens. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Warum sollte ich? Ich habe es ja niemandem gestohlen, mein Geld. Ich arbeite ja dafür und so, ja. Aber ich bin mir halt dessen bewusst, dass welche Verantwortung Reichtum mit sich bringt, ja, dass ich halt dann schon teilen sollte mit denen, die wenig haben. Und wir haben zum Beispiel, ja, und ich bin so dankbar für die Großzügigkeit bei uns, nicht, wo wir den Peruanern die Trinkwasseraufbereitung zahlt haben oder jetzt in Uganda die Leute bei der Jüngerschaftsschule unterstützt haben, ja. Da teilen wir. Wir haben Überfluss, also geben wir denen was weiter, die Mangel haben. Und ich muss mir halt dessen bewusst sein, dass das alles keiner nicht, es vergeht. Es bleibt nicht. Es ist schön, angenehm, aber es hat keinen Bestand und es wartet etwas viel, viel Besseres auf mich. Ich möchte abschließen. Vielleicht sind wir irgendwo, nächste Folie bitte. Da hier, ja. Und das ist überhaupt kein Problem, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ist doch super, wenn das wächst, das ist doch schön. Reden wir diese Dinge nicht klein. Wenn da so die kleinen Pflänzlein wachsen und so, dann freuen wir uns doch, ja. Weil wenn wir uns auf das Training von Jesus einlassen, ja, dann wird aus dem das werden, was wir dann auf der nächsten Folie sehen, ja. Das kommt. Das ist möglich, ja. Es ist wirklich möglich. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Nehmen wir noch Zeit fürs Gebet. Jesus, ich danke dir für dieses großartige Versprechen, das du uns gibst. Jesus, ich danke dir für dieses unglaubliche Versprechen, dass du uns sagst, du hast uns erwählt. Du hast uns rausgeholt. Wir sind als deine Heiligen ausberufen. Wir sind nicht mehr Teil einer zerbrochenen Welt. Wir sind nicht mehr Teil eines kaputten Systems, das einfach nicht funktioniert und das so viel Schmerz und Leid und Schaden produziert. Du hast uns deine Liebe geschenkt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich kommst und uns mit deiner Liebe. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Liebe, die ist so überlebenswichtig für uns, dass wir diese Liebe erleben, dass wir uns ihr bewusst sind. bete, Heiliger Geist, dass du kommst und uns die Augen dafür öffnest. Dass du uns die Augen dafür öffnest, oder so wie es, ich weiß nicht, der Paulus schreibt, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest, die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, wie reich wir beschenkt sind, dass sich das immer tiefer in unserem Herz verankert. Und Jesus, ich bete auch, dass du kommst und alles wegwascht, wo wir uns blockiert fühlen, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen es nicht, wir haben versagt, wir haben es vergeigt, wir haben es verbockt, wir haben es vermasselt, was auch immer, ja. Ich bete, dass da, wo diese Gefühle da sind, dass du mit deiner Licht und deiner Wahrheit reinkommst. Und dein Licht und deine Wahrheit sagen, es ist vergeben, es ist erledigt. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe die Konsequenzen getragen, du musst sie nicht tragen. Ich bin dafür bestraft worden. Ich bin dafür hingerichtet worden. Es ist erledigt, du musst das nicht mehr. Du musst dich nicht mehr selber kreuzigen, weil ich mich dafür kreuzigen habe lassen. Vater, ich bete, wir brauchen so dringend diese Offenbarung deiner unglaublichen Liebe zu uns. Wir brauchen so dringend diese Offenbarung, wie unglaublich du uns beschenkt hast, wie unermesslich groß deine Gnade ist. Du sagst, du bist in die Welt nicht deswegen gekommen, um uns zu verurteilen. Und um das Urteil über uns zu sprechen, sondern um uns zu erlösen von uns selber. Und es heißt in der Bibel, wir können dann lieben, wenn Jesus uns zuerst geliebt hat. Und so bete, Herr, dass du die Hindernisse auf die Seite räumst, dass du Licht hineinbringst, wo die Hindernisse da sind. Aber dass das ein liebevolles Licht ist. Dass das kein greller Scheinwerfer ist, wo wir uns das nur schlecht und schuldig fühlen, weil auf einmal das, was wir nicht so gern herzeigen, völlig bloßgelegt ist. Sondern dass das warme Licht einer Liebe drauf scheint, die das schmilzt, die Scham und die Schuld. So wie der Schnee in der Sonne. Dieses Licht, in der es kein Scham und kein Verdammnis gibt. Jesus, wir brauchen diese Offenbarung so sehr. Bete, Heiliger Geist, dass du kommst und uns berührst, damit wir es uns wie Schuppen von die Augen fällt und wir sehen und erkennen können, was wir in dir gefunden haben.